SR Kultur. Zeitzeichen. Stichtag heute,
14. November 1889. Die amerikanische Journalistin Nellie Bly geht auf Weltreise.
Ich wette also hier mit 20.000 Pfund gegen Sie alle, dass ich in 80 oder weniger Tagen die Erde umrunden werde. Nehmen Sie die Wette an?
Der Abenteuerroman In 80 Tagen um die Welt gehört zu Jules Vernes berühmtesten Erzählungen, ein Bestseller des 19. Jahrhunderts. Amiens im Norden Frankreichs, in der Privatbibliothek des Autors. An einem Abend im November, 17 Jahre nach der Veröffentlichung seines Romans, steht Jules Verne vor einer großen Weltkarte. Neben ihm eine junge Amerikanerin von gerade einmal 26 Jahren.
Quelle route allez-vous emprunter, Mademoiselle Bly?
Welche Route?
Die Besucherin trägt einen karierten Reisemantel und jene Jagdmütze, die bald Sherlock Holmes berühmt machen wird. Doch die Frau in Vernes Bibliothek ist keine Romanfigur.
Also, von New York nach London, dann übersetzen nach Calais. Von dort mit dem Zug nach Brindisi in Italien, dann über das Mittelmeer und durch den Suezkanal, von Aden mit dem Schiff nach Ceylon, dann Singapur, Hongkong, Yokohama, über den Pazifik und schließlich über San Francisco mit dem Zug zurück nach New York.
Und warum fahren Sie nicht von Bombay nach Calcutta über Land wie Phileas Fogg?
Na, weil ich im Gegensatz zu Ihrem Phileas Fogg nicht Halt machen muss, um eine junge Witwe zu retten. So werde ich Zeit sparen. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ich muss den Postzug erreichen, der um Mitternacht Calais in Richtung Italien verlässt.
C'est vraiment incroyable. Diese kleine Frau will wirklich ganz allein um die Welt reisen? Sie sieht doch noch aus wie ein Kind.
It was Nellie Bly's idea. It's a wonderful story.
Es war ganz allein Nellie Bly's Idee. Sie ist zu ihren Herausgebern und hat gesagt, ich möchte einmal um die Welt reisen.
Matthew Goodman ist ein freundlicher New Yorker mit grauem Vollbart und breit umrandeter Brille. Sein Sachbuch 80 Days über die Reise von Nellie Bly hat es bis auf die Bestsellerliste der New York Times geschafft.
Nellie Bly war eine sogenannte Stunt-Reporterin. Das ist eine ziemlich abfällige Bezeichnung für das, was sie tatsächlich tat. Sie arbeitete als Undercover-Journalistin, um soziale Ungerechtigkeiten aufzudecken. Die Arbeitsbedingungen in einer Fabrik zum Beispiel oder Skandale im Gesundheitssystem oder dergleichen.
Um etwa über die unmenschlichen Zustände in New Yorks Psychiatrie zu berichten, täuscht Nellie Bly eine Geisteskrankheit vor und verbringt so unter falschem Namen 10 Tage als Patientin in der berüchtigten Anstalt auf Blackwell Island. Ihr Arbeitgeber ist der New Yorker Verleger Joseph Pulitzer. Sein Name ist noch heute mit dem wohl renommiertesten Journalistenpreis der USA verbunden. 1889 ist Pulitzer der Herausgeber der New York World, einer der auflagenstärksten Zeitungen des Landes. Seine Reporterin Nellie Bly heißt eigentlich Elizabeth Cochran, aber es gilt für Frauen als unschicklich, den eigenen Namen unter einen Artikel zu setzen. Also wählt sie als Pseudonym den Titel eines im 19. Jahrhundert populären Schlagers.
Nellie Bly, Nellie Bly, bring the broom along.
Von den 12.000 Amerikanern, die bei der Volkszählung von 1880 als Journalisten erfasst wurden, waren nur etwa 300 weiblich.
Reporterinnen sollten nicht nachts unterwegs sein, um für einen Bericht zu recherchieren. Ja, sie sollten nicht mal im Regen rausgehen. Das galt als undamenhaft.
Unvorstellbar auch für Verleger Joseph Pulitzer.
In 80 Tagen?
Oder weniger.
Sind Sie doch ein wenig verrückt geworden auf Blackwell Island? Sie sind eine Frau. Selbst wenn es Ihnen möglich wäre, alleine zu reisen, Sie müssten so viel Gepäck mitschleppen, dass es Sie behindern würde, wenn es mal unvorhersehbare Änderungen gibt. Niemand außer einem Mann könnte diese Reise schaffen.
Gut, dann fragen Sie einen Mann, Sir. Dann werde ich noch am selben Tag für eine andere Zeitung losfahren. Und ich sage Ihnen, ich werde diesen Mann schlagen.
Sie verließ das Meeting, hatte aber das Versprechen bekommen, dass sie es sein würde, wenn sie jemanden um die Welt schicken würden. Und dann, ein Jahr später, als die Zeitung einen Rückgang ihrer Abonnementszahlen verzeichnete und Pulitzer dringend Werbung brauchte, da riefen sie Nellie Bly ins Büro.
Wären Sie bereit, am Ende dieser Woche mit der Reise um die Welt zu beginnen?
Ich kann morgen aufbrechen, wenn es sein muss.
Ein paar Tage später, als die Reise begann, gaben sie es in der Morgenausgabe bekannt. Und einer der Leser, die es an diesem Morgen lasen, war ein Mann namens John Brisbane Walker, der Herausgeber einer konkurrierenden Zeitung. Und er hatte die Idee, jemanden in die entgegengesetzte Richtung loszuschicken, um gegen Nellie Bly anzutreten.
Pulitzer schickt also eine Frau um den Globus. Erstaunlich. Aber ihre Route ist falsch. Wenn sie das südchinesische Meer erreicht, dann hat sie zu dieser Zeit Nordostwind. Das wird sie 3 bis 4 Tage kosten. Und dann im Januar der Schnee auf der Bahnstrecke, wenn sie hier durch die Staaten fährt. Nein, um diese Zeit müsste man Richtung Westen fahren. Wilson?
Ja, Mr. Walker?
Gehen Sie sofort ins Reisebüro von Thomas Cook und fragen Sie, ob wir noch heute die notwendigen Bahn- und Schiffspassagen für eine Reise um die Welt buchen können.
Noch heute?
Ja, noch heute. Cosmopolitan wird auch eine Frau um die Welt schicken und gewinnen. Ach, schicken Sie einen Boten zu Miss Bisland. Sie soll sofort herkommen.
Nellie Bly, unterwegs für das Konkurrenzblatt The World, legt am 14. November 1889 um 9 Uhr, 40 Minuten und 30 Sekunden mit dem Dampfer in New York ab. Erstes Etappenziel, Southampton, England. Ihre Rivalin Elizabeth Bisland startet, obwohl ihr Verleger sie erst wenige Stunden zuvor informiert hat, noch am Abend des gleichen Tages mit dem Zug in Richtung Westküste.
Wenn mir noch am 13. November irgendein Amateurprophet vorhergesagt hätte, dass ich den Weihnachtstag auf dem Indischen Ozean verbringen würde, so hätte ich ihn höflich auf jene Passage im Koran aufmerksam gemacht, in der geschrieben steht, der Herr liebt einen fröhlichen Lügner.
Elizabeth Bisland war eine ganz andere Autorin als Nellie Bly. Nellie Bly hatte viele Sensationsberichte veröffentlicht. Elizabeth Bisland war viel literarischer. Sie war eine Dichterin, schrieb Buchrezensionen und Essays. Sie mochte es nicht, bekannt zu sein oder ihren Namen öffentlich zu machen. Nellie Bly war genau das Gegenteil.
Nellie Bly hat bei der Überquerung des Atlantiks zwar mit der Seekrankheit zu kämpfen, doch als sie diese überwunden hat, verläuft ihre Reise fast ohne Unannehmlichkeiten. Nellie Bly ist meist erster Klasse unterwegs. Die sozialen Fragen, die sie zu Beginn ihrer Karriere beschäftigt haben, scheinen jetzt weit weg.
Als Nellie Bly vor 2 Jahren auf der Suche nach Arbeit in die Redaktion der World gekommen war, hatte sie vorgeschlagen, einmal im Zwischendeck von England nach New York zu fahren, um den Lesern der Zeitung die schreckliche Situation der dort Reisenden nahezubringen. Jetzt, als gefeierte Autorin, war sie nur wenige Schritte von ihnen entfernt. Doch sie scheint während ihres Aufenthalts auf der Augusta Victoria keinen Fuß ins Zwischendeck gesetzt zu haben.
21. November. Ankunft in Southampton mit dem Sonderpostzug via London. Morgenzug nach Folkestone. Kanalfähre nach Bologna.
Nellie Bly leistet sich auf ihrer Reiseroute nur einen einzigen Umweg. Den Besuch in Amiens bei Jules Verne.
Quelle route allez-vous emprunter, Mademoiselle Bly?
Das Treffen mit Jules Verne wird von der World natürlich ausgeschlachtet, wie die ganze Reise von Nellie Bly.
Die World war eine Tageszeitung, die Cosmopolitan eine Monatszeitschrift. Die World hatte also den Vorteil, dass sie jeden Tag einen Artikel bringen konnte. Wo ist Nellie Bly heute? Was tut sie dort? Ist sie noch im Zeitplan? Die World brachte Karten auf der Titelseite mit Pfeilen, die zeigten, wo Nellie Bly gerade war.
In den Suezkanal eingefahren, am 28. November.
An Bord des White Star-Dampfers Oceanic Yokohama erreicht am 8. Dezember
Ceylon.
15. Dezember Hongkong.
17. bis 23. Dezember
Fahrt auf dem südchinesischen Meer.
Während die amerikanische Öffentlichkeit in den Zeitungen das Wettrennen der beiden Journalistinnen mitverfolgen kann, weiß Nellie Bly zunächst nichts davon, dass ihr Rekordversuch zu einem Rennen geworden ist. Das erfährt sie erst an einem Ticketschalter in Hongkong.
Guten Tag. Wann ist die nächste Überfahrt nach Japan?
Sie sind Nellie Bly, nicht wahr?
Ja, die bin ich.
Sie werden verlieren.
Verzeihung?
Sie veranstalten doch ein Rennen.
Ja, gegen die Zeit.
Nein, ich meine gegen die andere Frau. Die wird gewinnen. Sie ist vor 3 Tagen von hier weggefahren. Ihre Wege müssen sich irgendwo vor Singapur gekreuzt haben. Sie sagte, ihre Zeitung bezahle den Reedereien jeden Preis, damit Schiffe auch vorzeitig auslaufen.
Well, Nellie Bly was an exceedingly competitive person.
Nun, Nellie Bly war eine äußerst wettbewerbsorientierte Person. Deshalb war sie ja auch so eine gute Journalistin. Und von diesem Moment an war sie fest entschlossen, das Rennen zu gewinnen. Sie sagte ständig zu ihren Schiffskapitänen, mehr Dampf, mehr Dampf. Sie wollte lieber sterben, als verspätet nach New York zurückkehren.
28. Dezember, Hongkong in Richtung Yokohama verlassen.
Dampfschiff Britannia in Ceylon bestiegen. Italien erreicht am 16. Januar. 19. Januar, Southampton, Start der Atlantiküberquerung.
Elizabeth Bislands Westroute bringt ihr zwar Vorteile im südchinesischen Meer, aber ihr Herausgeber hat das Januarwetter im Nordatlantik unterschätzt.
Das Wetter ist schrecklich. Die Wellen werfen unser Schiff wie einen Fußball zwischen ihnen hin und her.
Das Rennen um die Welt bleibt bis zuletzt spannend. Während Bislands Schiff von den Stürmen im Nordatlantik aufgehalten wird, kämpft der Zug von Nellie Bly mit dem Schnee im mittleren Westen. Bei der World hat man unterdessen eine Idee, wie die Auflage noch weiter gesteigert werden kann.
Das Nellie Bly-Ratespiel, bei dem ein Leser eine Reise nach Europa gewinnen konnte, nämlich derjenige, der es am besten schaffte, die genaue Reisezeit zu schätzen. Tage, Stunden, Minuten, Sekunden. Und das löste in den Vereinigten Staaten eine wahre Manie aus. Alle Leute wollten bei diesem Gewinnspiel mitmachen. Die einzige Möglichkeit, an ein Teilnahmeformular zu kommen, war, ein Exemplar der World zu kaufen. Das hat die Verkaufszahlen enorm angekurbelt. Die World hat über 1 Million Einsendungen für das Rennen erhalten.
Das Ende vom Lied.
Ich verließ New York mit dem Schiff am 14. November 1889 und kehrte mit dem Zug zurück am 25. Januar 1890.
Mein Schiff erreichte New York am 30. Januar. Ich reiste in 76 Tagen um die Welt.
Ich umrundete die Welt in 72 Tagen, 6 Stunden und 11 Minuten.
As a result of that, Nellie Bly was greeted in New York with.
Nellie Bly wurde in New York von einer jubelnden Menschenmenge begrüßt und im ganzen Land gefeiert. Als Elizabeth Bisland 4 Tage später ankam, bemerkte es kaum jemand und es war fast niemand da, um sie zu begrüßen. Nellie Bly wurde berühmt, viel zu berühmt, um weiter länger als Undercover-Reporterin zu arbeiten, was wirklich der Job war, für den sie am besten geeignet war. Sie versuchte, Belletristik zu schreiben, aber das funktionierte nicht. Sie hatte gesundheitliche Probleme, sie ging bankrott. Elizabeth Bisland, die das Rennen offiziell verloren hatte, wollte mit der ganzen Sensationsgier sowieso nichts zu tun haben. Sie schrieb Bücher, frühe feministische Essays und hat den Rest ihres Lebens glücklich und produktiv zugebracht. Wenn man diese beiden Frauen vergleicht, kann man sich fragen, wer hat das Rennen gewonnen? Wer hat das Rennen wirklich gewonnen?
You can ask the question, who won the race? Who really won the race?
Im Zeitzeichen erinnerte Christoph Thiemann an die amerikanische Journalistin Nellie Bly, die am 14. November 1889 zu einer Weltreise aufbrach. Zeitzeichen morgen: General Sherman lässt die Stadt Atlanta niederbrennen.